Christina, wie die Gretchenfrage, wie hältst du es eigentlich mit dem Superman?
Ich weiß nicht mehr, was sagt Gretchen da eigentlich? Die richtige Gretchenfrage ist, ob sie an Gott glaubt, ne?
Wie hältst du es mit der Religion? Mhm.
Mit der Religion ähnlich wie mit Superman. Nicht so. Bin kein großer Superman-Fan.
Wobei ich sagen muss, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diese Folge relativ viele Superman-Filme angeschaut. Und also die waren schon auch sehr unterschiedlich.
Aber unterschiedlich in ihrer Langeweile, in ihrer Fürchterlichkeit? Oder wo würdest du das verorten?
Ja, schon. Also ich muss sagen, es gibt jetzt diese zwei neuen, das seit dem Reboot, die gehen schon, kann man machen.
Mit Henry Cavill dann, oder? Wie heißt der? Ich will mal der Wichser sagen, aber nein, das ist der Hexer.
Das ist der gleiche?
Ja, nur einmal blond, einmal dunkel.
Ach, lustig, das ist mir nicht aufgefallen, wobei den Hexer, den Witcher.
Deswegen denke ich immer der Wichser.
Der Witcher, ja, also nein, der Witcher, den finde ich ja gut.
Also, habe ich nicht gesehen.
Der Witcher, das bin ich echt ganz, ganz überrascht davon. Der fängt ein bisschen komisch an, aber wird dann eigentlich ganz schön. Nee, also, aber ich habe mir, wie gesagt, jetzt diverse Superman-Filme angeschaut und ich gebe auch zu, ich hätte mir die überhaupt nicht angeschaut, wenn wir jetzt nicht diese Podcast-Folge machen würden.
Ja, aber dass wir diese Folge machen, verdanken wir ja, müssen wir jetzt erstmal an dieser Stelle sagen, unserem wunderbaren Podcast-Hörer Lasse. Der ist selber auch Podcaster, also vom Fach. Also wir fühlen uns noch mehr geehrt, dass er uns seine kostbaren Ohren leiht. Sein eigener Podcast heißt Fans About Films. Und er ist offenbar ein großer Filmfan, Lasse.
Genau, und vor allem hat er uns eben geschrieben, wir sollen uns mal mit der Geschichte dieser Superman-Filme, dieser nie gemachten Superman-Filme, es sind mehrere, beschäftigen. Und ich muss wirklich sagen, danke Lasse, weil es war wirklich sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen.
Willkommen zu Nie im Kino, die zweite Staffel. Ich bin schon ganz aufgeregt. Zweite Staffel ist schon ziemlich erfolgreich. Ich bin Christina Wolf und immer noch geht es bei uns um Filme, die völlig zu Unrecht oder vielleicht auch völlig zu Recht nie fertig geworden sind. Und heute geht es eben um Superman Lives, der zumindest ein kleines bisschen weniger bescheuert gewesen wäre als ein paar der Superman-Filme, die es tatsächlich gibt.
Genau.
Bei mir ist heute wieder Klaus Uhrig, der nach seinem Ausflug zu Themen wie psychedelische Pilze und Elben-Hobbit-Sex in der letzten Staffel dieses Mal etwas, ich möchte sagen, eher stramm Konservatives dabei hat, nämlich Superman. Ich sage es jetzt und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns nieimkino@br.de, ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr findet, wir sind gemein zu Superman. Ich finde, er ist der langweiligste aller Superhelden überhaupt. Der makelloseste Superheld, den ich noch irgendwie ertragen kann, ist Captain America. Der ist wenigstens nicht völlig unbesiegbar, der ist halt nur stark und Chris Evans ist hot.
Deswegen ja, ist es ja, okay. Ist okay, ich würde dir ja eigentlich gern widersprechen, aber eigentlich hast du natürlich irgendwie ein bisschen recht. Man könnte sagen, Superman ist so das Weißbrot unter den Superhelden. Es ist so ein bisschen langweilig und so ein bisschen normal und er kann alles.
Ja, es gibt keine Reibung und auch, was soll das? Ich meine, er hat tagsüber eine Brille auf und wenn er, keiner erkennt ihn, was ist das für ein Gag?
Jetzt in einem dieser abgelehnten Drehbücher, die ich da gelesen habe, eine super Idee, nämlich, dass die Brille magisch ist und ihn total langweilig aussehen lässt. Und dann wird dann so gezeigt, wie er das abnimmt und wieder drauf macht. Und das wurde nie irgendwie in den Film eingebaut, weil ich glaube, dass man den Effekt nicht hinkriegt. Also.
Das ist ein Trick, den man sonst nur aus dem Porno kennt. Ja, oder? So. Dass die Frau die Brille abnimmt und dann ist sie heiß. Aber was weiß ich von diesen Dingen?
Genau, also im Endeffekt, was du schon ein bisschen angesprochen hast, ist dieses Fehlen an Reibung. Und das liegt natürlich daran, dass Superman so ein bisschen ist wie Gott. Also das Superman ist ja quasi so, der kann ja wirklich alles, der hat ja wenig Limitationen sozusagen und das Problem ist so ein bisschen, was es ja bei Gott auch schon gibt, ist ja diese Theodizee-Frage, das ist dir mit Sicherheit bekannt.
Warte, ich setze meine Brille auf, wenn du über die Theodizee sprichst.
Also Theodizee-Frage ist ja, wenn Gott gut ist und allmächtig ist, warum... Warum lässt er das Leid auf der Welt zu? Weil eigentlich könnte Gott das ja alles verhindern. Warum tut er es dann nicht? Und das haben die Religionen dieser Welt bis heute nicht, also für mich, befriedigend beantworten können. Und genauso wenig befriedigend kann man mir beantworten, warum Superman eigentlich im Endeffekt dann doch immer irgendwelche Probleme hat. Er kann ja alles. Also er muss dann immer irgendwas erfunden werden, was ihn so ein bisschen weniger unkaputtbar macht. Es ist eigentlich fast immer Kryptonit. Es ist wirklich einfach so das billigste Mittel, das man sich erzählerisch vorstellen kann. So Superman kann alles und ist übermächtig, außer dann kommt Kryptonit, weil dann kann er gar nichts mehr und kann...
Bisschen billig, ne?
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen so...
Ich kombiniere jetzt mal ganz ketzerisch auch noch diese beiden Fragen. Und zwar, warum hat Gott eigentlich zugelassen, wenn es ihn gibt, dass es 7 Superman-Filme gibt? Oder sogar 8.
8 mit Justice League.
Ja, genau.
Ja,
wo bist du, mein Herrgott?
Ich würde mal sagen, gute Frage. Aber es ist jetzt nicht die Frage, der wir heute eigentlich nachgehen wollen.
Ich habe das Gefühl, wir sind nicht ganz qualifiziert. Ich gebe dir recht. Aber es geht ja um einen Superman-Film, den Gott nicht zugelassen hat heute. Und der heißt... Bisschen ironischerweise Superman Reborn.
Genau, beziehungsweise Superman Lives später. Gibt es auch wieder verschiedene Varianten, aber der erste ist Superman Reborn.
Heutzutage wird ja ein Superheldenfilm nach dem anderen produziert. Seitdem wir angefangen haben zu reden für diesen Podcast, ist wahrscheinlich auch schon wieder einer fertig geworden. Fragt man sich ja schon so ein bisschen, was war das für eine mystische Zeit in einem Land vor unserer Zeit, wo eine erfolgreiche Superheldenfigur jahrelang auf Eis gelegen ist, während irgendwelche Autoren dann irgendwelchen Quatsch geschrieben haben, der nicht verfilmt wurde.
Ja, und vor allem so viele. Also, ich glaube, es gibt von keiner anderen Figur so viele nicht produzierte Filmskripts wie bei Superman. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Also ich habe jetzt 4 verschiedene Skripte gelesen aus den 90er Jahren.
Aber ich meine meine Frage ja tatsächlich ein bisschen ernst. Also was war da los? Wie kann man denn sowas Wertvolles wie Superman jahrelang rumflacken lassen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, aber ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen zurückgehen und sich vorstellen, was ist da eigentlich vorher passiert. Und es gab ja diese beiden berühmten Superman-Filme, also den Superman und Superman 2 mit Christopher Reeve in der Hauptrolle. Und
der dann später den Reitunfall hatte, im Rollstuhl saß. Das ist Christopher Reeve, ne? Der erste Superman.
Genau, also der ist nicht der allererste Superman, weil es gibt bizarrerweise so einen Fernseh-Superman aus den 50ern oder 60ern, der ist relativ dick eigentlich und der sieht immer so ein bisschen moppelig aus. Und der ist völlig Wahnsinn. Das ist so, dann habe ich irgend so ein Interview gelesen, wo jemand sagt, ja, das war bevor die Leute angefangen haben, so ins Fitnessstudio zu gehen. Das gab es halt nicht so in den 50ern, war halt auch Superman ein bisschen mopsig. Also den gab es scheinbar auch, aber der ist vergessen und Christopher Reeve ist der Superman, den wir uns so als Superman vorstellen. Und der hat dann zwei ziemlich gute Filme gemacht, also für Superman-Verhältnisse und dann wird es wieder völliger Schmarrn. Dann haben sie Superman 3 gemacht, so ein niedrigeres Budget und irgendwie völlig hanebüchenes Drehbuch, wo Superman gegen irgendjemanden kämpft, der die weltweite Kaffeeernte kaputt machen will. Also man sich so denkt, so, was ist denn das für eine Story? Wir haben den Mächtigsten. Und ja, also so, oh, die weltweite Kaffeeernte. So, ja. Und dann gibt es den vierten Film, der, so, The Quest for Peace, wie ich es der auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr. Der ist wirklich so schlecht, dass er dann 2 von diesen goldenen Himbeeren bekommt, also diesen Anti-Oscar. Und zwar schlechteste Hauptdarstellerin Lois Lane und schlechteste Spezialeffekte.
Ich habe ihn wie die meisten nicht gesehen. Sagt mir gar nichts, dieser vierte.
Der ist auch so unwichtig. Es gibt im ganzen Internet, also habe ich keinen deutschsprachigen Trailer davon gefunden halt, ja, für einen Superman-Film, weil der halt auch einfach so peinlich ist. Ich habe dir jetzt mal den englischsprachigen Trailer mitgebracht, The Quest for Peace, und da geht es um das Wettrüsten. Also das fängt dann hier so an. The countdown has begun. Can we risk not launching? The world is on the brink. Also überschieben sich so Raketen ins Bild und dann geht so der Raketenkrieg anscheinend los, bis dann...
Ist immer noch Christopher Reeve.
Ach. Ja, natürlich, der hat auch die miesen Filme gemacht. Dann kommt dann Superman und hält eine Rede vor den Vereinten Nationen.
Strumpfsocket.
Und hier, jetzt klaut er alle Atomraketen und bringt die in den Weltall mit so einem riesigen Netz. Und schleudert sie in die Sonne.
Let's just keep your IQ a family secret. Gene Hackman als der Bösewicht. Okay. He's created a being more powerful than the Man of Steel. Smarter than I thought. Es sieht vor allem ein bisschen aus wie die Videogruppe Untermenzing oder so, also ohne jetzt jemanden hier. Aber es sieht jetzt nicht aus wie eine Hollywood-Produktion von den Effekten,
überhaupt
oder?
Überhaupt nicht, gell? Also das ist ja das Krasse. Also es sieht so, Superman sieht so ausgeschnitten aus. Also man kann sich richtig vorstellen, wie da irgendwo wahrscheinlich in Taiwan oder Südkorea so arme Leute sitzen mussten und dann aus einem Filmstreifen nach dem anderen dann so Christopher Reeves ausschneiden und dann irgendwie über die Skyline von Manhattan drapieren. Also es schaut wirklich so zusammengeschnipselt aus.
Aber dann hat der Film wahrscheinlich ungefähr 500.000 gekostet. Das werden sie ja hoffentlich reingeholt haben.
Ich glaube nicht. Also tatsächlich, ich glaube, es ist also der Zeitpunkt, wo dann Superman war dann so ein bisschen so, ja, vielleicht für den Videomarkt, kommt dann in die Videothek und so. Also das gab es ja damals auch schon. Und das war so ein bisschen entwertet. Superman war auf einmal so Trash.
Mhm. Hätte man jetzt dann auch einfach sagen können, okay, das ist jetzt zu Ende erzählt, oder? Die Geschichte von Superman. Hätte ich jetzt persönlich auch okay gefunden.
Hätte ich ja ehrlich gesagt auch okay gefunden. Aber man darf nicht vergessen, Superman hat ja einen Riesenhaufen Fans. Und die sind nicht unbedingt Fans von den Filmen, sondern die sind Fans von den Comics. Mhm. Und Ende der 80er, Anfang der 90er war aber auch das schon ein bisschen nicht mehr so gut. Also im Endeffekt haben sich diese Comicbücher mit Superman auch nicht mehr so gut verkauft, bis dann diese Leute bei dieser Comicfirma DC Comics eine Idee hatten, nämlich sie lassen Superman sterben.
Warum nicht, sag ich mal.
Genau, also jetzt, warte mal, also sie lassen ihn sterben und machen ein Riesending draus. Also das ist so ein riesiger PR-Gag gewesen. Da haben wirklich dann die Zeitungen berichtet, so Superman ist tot. Also die nicht die in Metropolis, sondern die echten Zeitungen im echten Leben. Und der Verlag hat wirklich so getan, als wäre Superman jetzt tatsächlich tot und damit wäre Superman jetzt vorbei.
Ich wiederhole mich, juhu.
Ja, er ist aber nicht tot, also zu früh gefreut, liebe Christina, weil Superman kommt natürlich zurück. Das war ein Riesen-Event mit Crossover mit anderen Figuren. Da kommt dann Batman und mega Verkaufszahlen und das war so, es war ein Riesen-Comic-Event, war mit die besten Verkaufszahlen aller Zeiten für Superman-Comics.
Und dann denken die sich natürlich...
Genau, die Filmleute denken sich, yay. Okay, also Comics liefen schlecht und wir haben Superman getötet und wieder zurückgeholt. Comics laufen wieder gut. Jetzt machen wir das Gleiche auch im Film. Genau, und alle Skripte, die ich aus dieser Zeit Mitte der 90er gelesen habe, die sind wahnsinnig unterschiedlich, aber eine Gemeinsamkeit haben sie, in allen von ihnen stirbt Superman.
Auch, sage ich es gerne nochmal, ist doch gut. Okay. Lasst ihn doch sterben.
Ja, ich habe, wie gesagt, mehrere dieser Drehbücher tatsächlich in die Hände bekommen. Es gibt da so eine sehr schöne Internetseite über Superman, wo man alle diese Sachen findet. Und das erste Drehbuch, das ich in die Hände bekommen habe, ist von 1995 von einem gewissen Gregory Poirier oder Poirier. Oder
der Große.
Der Große, ja.
Ich kenne ihn nicht.
Kann ich auch nicht. Also der ist wirklich eher unbekannt. Und ich glaube, das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, also von Superman hat er keine Ahnung.
Ja, aber das kann man ja positiv sehen. Der geht mit ganz frischem, ganz unverbraucht dran.
Es ist wirklich, ich habe es gelesen, es sind 120 Seiten, es ist so viel Unsinn drin, dass man überhaupt nicht weiß, womit man überhaupt anfangen soll. Also ein Beispiel, am Anfang geht Superman erstmal zum Psychiater, also Clark Kent geht zum Psychiater.
Und was ist sein Problem, wo drückt der Schuh?
Er hält sich für Superman.
Wow.
Nein, okay. Ja, doch, also ein Stück weit schon. Also eigentlich ist er einsam. Er geht tatsächlich zum Psychiater, weil er sich einsam fühlt. Aber wir können uns das eigentlich auch anhören.
Weil wir haben natürlich wieder mal was vorbereitet, weil so ist es hier bei uns bei Nie im Kino. Mhm. Wir haben mal wieder keinerlei Kosten und Mühen gescheut und wir haben uns ein paar hervorragende Schauspieler engagiert, die dann unsere abgelehnten Drehbücher für uns alle performen. Und hier, voilà, Superman geht zum Psychiater.
Ich fühle mich ganz allein. Ich lebe in Metropolis, aber das ist nicht mein Zuhause.
Wo ist denn Ihr Zuhause?
Nirgends. Das ist es ja. Seit Jahren lebe ich zwischen zwei Welten. Und außerdem ist da noch eine Frau.
Natürlich ist da eine Frau. Weiß sie von ihren Gefühlen für sie?
Sie darf es nie erfahren. Sie könnte mich niemals lieben.
Sind Sie sich sicher?
Es ist kompliziert, Herr Doktor. Ich weiß nicht mal, ob wir Kinder haben könnten.
Es gibt da so Tests.
Sie verstehen das nicht. Ich bin nicht wie andere Menschen.
Sie wissen, dass ich der ärztlichen Schweigepflicht unterliege. Sie können mir alles erzählen.
Alles?
Ja. Lassen Sie es raus, Kent. Was ist Ihr Geheimnis?
Und dann steht dann im Drehbuch langsame Zufahrt auf Clarks Gesicht. Schnitt. Clark verlässt den Raum und Dr. Goldstein oder Goldstein sagt zu seiner Sprechstundenhilfe:
Mr. Kent wird ab jetzt 5-mal die Woche zu uns kommen.
Ich find's super, ohne Scheiß. Ich find's wahnsinnig lustig.
Ja, also es ist irgendwie lustig. Es ist deswegen lustig, weil es überhaupt nicht Superman ist.
Ja.
Also deswegen gefällt es dir auch, ja.
Und super.
Also es ist ja auch erst der Anfang. Das ist wirklich so der Anfang vom Manuskript. Und in der Handlung geht es dann so weiter. Also es gibt einen außerirdischen Superbösewicht, der kommt aus den Comics, der heißt Brainiac.
Ist also sehr schlau.
anscheinend. Und er kommt mit einem riesigen Raumschiff auf die Erde, um Supermans DNA zu klauen. Meine Lieblingsstelle davon ist, sein Raumschiff wird dann gezeigt, wie es auf die Erde zufliegt. Und es kickt dabei aus Versehen quasi die Ringe des Saturns vom Saturn runter.
Oh, hoppla.
Genau.
beim rückwärts einparken oder absichtlich oder unabsichtlich?
Ich weiß es nicht. Im Drehbuch steht eigentlich nur The Rings Trail Off Lost Forever.
Hm.
Also
kann man sich im Comic ja vorstellen, aber wie soll das im Film funktionieren?
Ich habe keine Ahnung. Also er macht es halt und dann landet er im Central Park von Metropolis. Und er hat so ein genmanipuliertes Riesenmonster dabei, Doomsday. Hm. Und man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie den Hulk.
Also groß, böse.
Genau, aber ich meine, auch der Hulk hätte keine Chance gegen Superman. Und deswegen Doomsday ein besonderes Feature, weil statt Blut hat es...
Ich tippe jetzt einfach mal ganz, ganz verrückt und versetze mich mal da rein.
Ja.
Kryptonit.
Genau, es ist flüssiges Kryptonit. Also
okay.
Klassiker, es war, genau, und was passiert? Superman verletzt dieses Monster im Kampf, das Kryptonitblut schießt heraus und trifft Superman. Und dann kommt eine etwas würdelose Szene, die wird so beschrieben, dass Doomsday den etwas angeschlagenen Superman hochhebt und dabei weht dann das Cape von Superman Doomsday ins Gesicht.
Mhm.
Und er muss dann erstmal das Cape abreißen und das Cape flattert davon und verfängt sich an irgendeinem herausstehenden Rohr und flattert dann so traurig im Wind wie eine Flagge.
Mhm.
Und Doomsday nimmt dann den capelosen Superman und knallt ihn auf den Boden und Superman ist tatsächlich tot.
Oh, ist es vielleicht das Cape von Doctor Strange und es gibt jetzt noch eine ganz tolle Wendung oder so?
Nee. Stattdessen, du wirst nicht drauf kommen, was jetzt passiert. Also Superman ist tot, was könnte jetzt passieren?
Ja, es ist zu Ende. Doomsday und Brainiac übernehmen die Galaxie und alles ist düster.
Nee, es passiert tatsächlich irgendwas, womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe und was mich wirklich nachhaltig verstört hat beim Lesen dieses Manuskripts. Nämlich jetzt beginnt ein etwa 20-minütiger Kampf um Supermans Leiche. Dieses Doomsday-Monster zieht ab und vergisst dabei, dass es eigentlich seine einzige Aufgabe war, Superman zu Brainiac zu bringen. Das wird richtig beschrieben. Der dreht sich nochmal um, überlegt, checkt aber nicht, was er irgendwie vergessen hat und geht halt einfach.
So ein bisschen wie
halt.
Hulk halt auch.
Genau,
wie,
deswegen,
dumm.
Ich glaube, so kam ich auf Hulk halt. Ja. Also Brainiac wollte ja diese Super-DNA extrahieren und...
Braucht dazu die Leiche jetzt.
Genau. Und was dann stattdessen aber jetzt passiert, weil ja Doomsday einfach so abzieht, ist, dass Supermans Leiche geborgen wird von den Menschen von Metropolis und in ein Krankenhaus gebracht. Und jetzt beginnt die große Leichenfledderei. Also das, ich fand es wirklich seltsam. Er kommt erst ins Krankenhaus, da traktieren sie ihn mit Stromstößen, um ihn wiederzubeleben. Das klappt natürlich nicht. Dann fahren sie ihn in so eine Art Elektrizitätswerk oder Kraftwerk. Da wollen sie ihn dann mit super Stromstößen wiederbeleben.
Liegt auf der Hand. Ja.
Genau. Mhm. Da steht dann der, wie sagt man das, Surgeon General. Auf Deutsch ist, glaube ich, so eine Art Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister und der Bürgermeister von Metropolis stehen dann da und schocken ihn mit so Riesenkabel. Das klappt aber auch nicht.
Mhm.
Und dann transportieren sie ihn weiter in einen Teilchenbeschleuniger, wo sie dann ihn mit so super, super, mega, ultra Stromstößen wiederbeleben wollen. Im Teilchenbeschleuniger. Das klappt auch nicht. Genau, also man sagt jetzt, okay, Superman ist tot. Und es gibt eine Riesenbeerdigung und die halbe Stadt ist da und alles total traurig und Batman kommt und spricht so und sagt so, er war ein wahrer Held und so. Ja,
also es ist immerhin so ein toller Batman-Superman-Crossover.
Es wäre der erste Superhelden-Crossover im Film gewesen.
Ja, das wäre doch schon mal zumindest irgendwas Gutes.
Genau, also und Batman hat auch eine bestimmte Rolle, da geht es dann auch wieder, also der Batman sagt dieses, er war ein wahrer Held und legt einen schwarzen Handschuh auf den Sarg halt, ja. Der Sarg kommt dann in so eine Art Gruft und dann direkt Schnitt ein paar Stunden später und da sind dann wieder irgendwelche Leute und öffnen wieder den Sarg, weil man kann Supermans toten Körper ja nicht in Ruhe lassen und wieder Schnitt und Superman liegt nackt auf dem Seziertisch und bei dieser Beschreibung kommt dann meine Lieblingsstelle in dem ganzen Drehbuch, da steht dann nämlich, small towel is covering the super jewels. die super Juwelen.
Als ob man das so machen würde, oder? Also auch das ist so, wie viele Leichen werden eigentlich seziert und man bedeckt ihnen dann noch die Blöße, nachdem man ihnen gerade den Kopf aufgeschnitten hat. Dann können sie bei mir...
Ja, aber das Problem ist ja, sie können ihm ja nicht den Kopf aufschneiden, weil er ist ja immer noch Superman. Also,
ich verstehe. Und dann, dass es ein kleines Handtuch ist, macht wahrscheinlich gerade viele Fanfiction-Schreiber unglücklich.
Ich glaube, wir müssen hier mal kurz abbrechen und direkt rübergehen. Wir haben doch auch das vorbereitet als Szene.
Gerne.
Also wir sind jetzt in diesem Leichenschauhaus, da wo Superman seziert werden will. Und um ihn herum steht ein bisschen irrer Wissenschaftler und der Bürgermeister von Metropolis.
Es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass der Kadaver eines Außerirdischen einen hohen Wert für die Wissenschaft hat.
Um Himmels Willen, das ist doch nicht nur der Kadaver eines Außerirdischen, das ist Superman. Wenn die Bürger von Metropolis das mitbekommen würden, die würden mich nicht mal mehr zum Henker wählen.
Aber Herr Bürgermeister, er hat sein Leben in den Dienst der Menschheit gestellt. Überlegen Sie doch, was man von ihm jetzt noch lernen könnte.
Na gut. Machen Sie Ihre Autopsie.
Und wird er jetzt so mit diesem Y-Schnitt oder wie der heißt, so zersägt und also, du hast ja gesagt, das heißt Superman Reborn, da können Sie ihn ja jetzt schlecht ausweiden.
Ja, also die Autopsie klappt natürlich nicht. Also Supermans Körper ist immer noch super. Und unzerstörbar und dann bricht ihm das Skalpell ab und sie versuchen den Superman irgendwie aufzuflexen, das klappt auch nicht, das ist wirklich so. Und also mit so einem Diamantbohrer und jetzt hat man irgendwie so die Hoffnung, jetzt Supermans Körper wehrt sich gegen die Leichenschändung, die ständige, jetzt muss es doch mal vorbei sein, jetzt muss es doch mal aufhören mit Supermans Leiche, aber nein.
Was ist mit dem Bösewicht?
Genau, der Bösewicht wollte doch auch Supermans Leiche und jetzt kommen seine Schergen und brechen ein, um Supermans Leiche zu klauen. Aber das klappt nicht, weil vorher hat schon jemand anders Supermans Leiche geklaut.
Ich bin raus. Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Ich muss dich unterbrechen. Das klingt jetzt tatsächlich schon sehr bescheuert und das sag ich, die sowieso ja schon bei Superman ein Problem hat, oder? Also bei aller Verachtung für Superman-Filme, die es tatsächlich gibt und die ich gesehen habe, also, dass dieser Film jetzt wiederum nicht gemacht wurde, macht Sinn. Der wäre in dieser Reihe wirklich noch ein besonderer Tiefpunkt gewesen, oder?
Du hast wirklich den vierten nicht gesehen, gell? Das ist so. Ich würde mal sagen, ich würde ihn zwischen dem dritten und dem vierten einordnen. So. Also er ist tatsächlich, es wäre kein besonderer Tiefpunkt, aber ein Tiefpunkt wäre es schon. Und ich verteidige es ja normalerweise gerne, wenn es ein bisschen beknackt wird, das weißt du ja. Aber hier gibt's nicht wirklich was gut ist. Also, wobei eine Idee finde ich ganz nett. Also dieser Brainiac erfährt ja irgendwie, dass jemand anders die Leiche von Superman zuerst geklaut hat und der flippt total aus. Der hat ja dieses Riesenraumschiff im Central Park von Metropolis geparkt und von dort aus zerlasert er jetzt erstmal einen Wolkenkratzer. Und projiziert dann seinen Kopf als riesiges Hologramm in den Himmel und sagt:
Achtung, Menschen von Metropolis, ich komme von weit her. Ich will euch nichts Böses, aber ich brauche Supermans Leiche. Bringt ihr seinen Körper in den nächsten 48 Stunden, dann lasse ich euch in Frieden.
Und dann kommt der Schnitt auf den Bürgermeister und den Polizeichef und die haben beide so oldschoolige Digitalarmbanduhren, die dann auf einmal einen Countdown anzeigen. Also das ist dann 48 Stunden und zählt so runter. Und dann soll eine Montage von so Bildern aus ganz Metropolis kommen und jede digitale Uhr überall im Auto, auf der Mikrowelle und so weiter ist jetzt dieser Countdown.
Das ist eine ganz hübsche Idee, finde ich. Aber es geht ja irgendwie schon wieder um Supermans Leiche. Also,
oh Gott, ja.
Also ich verstehe ja, dass die Grundidee Superman ist tot ist, aber trotzdem finde ich es ein bisschen monothematisch. War dieses Skript jemals...
Also es ist nur die erste Hälfte, es kommt dann an. Aber ich meine, diese Tatsache, schon so viel Zeit mit Supermans Leiche zu verbringen, ist schon ein bisschen krass.
Ist ein bisschen pathologisch, würde ich sagen. Aber war dieses Skript denn jemals wirklich die Basis für irgendwas? Also wollte das wirklich jemand produzieren?
Ja, anscheinend schon. Also es gibt diese Geschichte, dass das wirklich so eine Zeit lang so das Superman-Skript war, mit dem gearbeitet werden sollte, bis dann so ein Zeitpunkt kam, wo sich auch diese Leute von Warner, die das produzieren wollten, nicht mehr so ganz sicher waren. Und dann hatten die Besuch von einem Regisseur, nämlich von Kevin Smith. Also du kennst, ich glaube, also Kevin Smith kennst du, glaube ich, besser als ich.
Das, Kevin Smith, das ist der Typ, der also Silent Bob spielt, also Jay und Silent Bob, das Stoner-Duo der Herzen in den 90ern. Kevin Smith hat Dogma gemacht,
Clerks
natürlich, wofür er recht bekannt ist. Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass er eine Tochter hat, die Harley Quinn heißt. Also er hat seine Tochter nach einer Figur aus den Comics benannt. Also er ist anscheinend qualifiziert.
Er ist total qualifiziert. Er ist nämlich Mitbesitzer eines Comicladens und also wirklich wahnsinniger Comic-Freak.
In
New Jersey, genau. Und der hängt eben gerade bei Warner rum, weil die ihn fragen wollen, ob er bei anderen Projekten mitmachen will. Und also das ist eh verrückt genug. Also sie bieten ihm gerade an, ob er die Beetlejuice-Fortsetzung Beetlejuice auf Hawaii machen will.
Sofort gemacht.
Und genau, und dann sagt irgendein Mitarbeiter nebenher von ihm oder halt Superman. Und da flippt halt Kevin Smith total aus, weil er so ein Superman-Fan ist und fährt sofort nach Hause und liest erstmal dieses Manuskript von diesem Poirier-Typen, über das wir gerade gesprochen haben.
He had given me the Superman script to take home. And oh good lord.
Er hat mir das Drehbuch zum Lesen mitgegeben. Und diesen Superman-Film wollte ich bestimmt nicht. Ich war ja Comic-Fan und dachte mir, warum pinkelst du nicht auch noch auf die Bibel und lässt Jesus Himmelwitze machen?
Why don't you just piss on the Gospels, fuck? You know, why don't you just make Jesus do dick jokes? This is ridiculous.
Genau, das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm The Death of Superman Lives, What Happened, fantastischer Titel, wo diese ganze Superman-Nummer nochmal aufgerollt wird und damit kann man wirklich 90 Minuten füllen. Also Kevin Smith hat da übrigens in allen Interviews, die mit ihm geführt werden, ein Superman-Kostüm an. Also es ist schon wirklich, Kevin Smith ist ja irgendwie auch nur etwa mit 1,50 Meter groß und relativ dick. Also
immer mal wieder. Also hab ich mal, der ist mal dick, mal dünn.
Also auf jeden
Wie
Fall.
Superman.
Gut, also auf jeden Fall, Kevin Smith geht also nach Hause, liest dieses Manuskript, ist total schockiert und geht zurück zu Warner und sagt, Leute, ihr seid ja bescheuert halt.
Aber das ist doch jetzt wirklich der ultimative Fantraum, oder? Ein fettes Studio gibt dir so ein Drehbuch und du kannst hingehen und nölen und du kannst sagen,
nicht nur
das
nölen,
ist
die
nicht
sagen
gut.
Ja, dann die Reaktion auf das Nölen ist ja dann, dass sie sagen, ja, dann mach's doch du.
Fantastisch.
Und dann schreibt er seins und das ist so die nächste Variante und... Also Kevin Smith hat irgendwann mal selber gesagt, dass sein Superman-Manuskript so ein bisschen ist wie Fanfiction. Und ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut hin. Also man merkt, dass er einfach viel zu viel Ahnung hat. Also während dieser Poirier vorher viel zu wenig Ahnung davon hatte, wie Superman ist, hat Kevin Smith einfach viel zu viel Ahnung. Und es ist alles voller so Anspielungen und so Insiderwissen und so ein Bescheidwisser-Manuskript halt. Ja.
Was ja der Spagat ist bei Superheldenfilmen, oder? Du musst es schaffen, dass du die Nerds abholst. Aber es muss eigentlich für jeden verständlich sein, der
ich glaub,
auch
bei
erst
Superman
bei Folge
halt
5
besonders,
einsteigt.
Weil Superman ist ja per se, der Typ fliegt, ja. Also der Typ fliegt, das liebt alles von den Special Effects, das musst du teuer produzieren. Mhm. Du musst bei Superman ein Mainstream-Publikum abholen, sonst hast du überhaupt keine Chance, jemals irgendwie einen finanziell funktionierenden Film zu machen. Und dieses Kevin Smith-Drehbuch, das hätte das bestimmt nicht geschafft. Obwohl es ehrlich gesagt schon wesentlich weniger bescheuert gewesen wäre als das von dem Poirier.
Und wahrscheinlich auch weniger Leichenflatterig oder aus Respekt für Superman.
Genau, also es wird weniger insgesamt geht es um die Leiche, genau. Und Kevin Smith, eine Geschichte, die er immer wieder erzählt, ist, wie er John Peters begegnet. John Peters ist der Produzent von Superman, also der sitzt da beim Studio und versucht, dieses Projekt auf die Beine zu stellen und die Finanzen dafür zusammenzukriegen. Und mit dem trifft sich dann Kevin Smith. Kennst du John Peters? Sagt er dir was?
Mm-mm.
Okay. John Peters hat schon eine besondere Geschichte. John Peters war nämlich der Friseur von Barbara Streisand. Also es ist tatsächlich so kam John Peters ins Filmbusiness. Er war der Friseur von Barbara Streisand. Dann hat sich Streisand in ihn verliebt. Und einige Zeit später war er dann nicht nur der Freund von Barbara Streisand, sondern auch Filmproduzent. Und genau, und dieser Filmproduzent trifft sich eben mit unserem Kevin Smith und hat ihm da drei, ich würde mal sagen, etwas überraschende Regeln für den neuen Superman mitgegeben.
Number one, I don't want to see him fly. I said, okay. Ever? He goes, no, I think it looks fake.
Erstens, er soll nicht fliegen. Und ich so, niemals? Er so, nein, das sieht fake aus.
I hate all that flying shit, so I don't want to see him fly. I said, okay. Number two, I don't want to see him in that suit.
Zweitens, ich will diesen Anzug nicht. Ich habe ihn gefragt, was? Dieses rot-blau-gelbe Superman-Kostüm, das willst du nicht. Nein, hat er gesagt, zu schwuchtlig. Seine Worte.
Number three is he has to fight a giant spider in the third act.
Und drittens, Superman muss im dritten Akt eine riesige Spinne bekämpfen. Und ich so, wirklich?
I said, okay, really?
Das ist jetzt ein Superman-Film, der mir ganz gut gefällt. Also er kann nicht fliegen, Outfit ist mir jetzt egal, aber Hauptsache er bekämpft dann irgendwann eine Riesenspinne. Also ist doch super.
Ja, ich hätte es auch sehr gerne gesehen, aber auch Kevin Smith hält sich da natürlich nicht dran. Also ganz ehrlich, Superman-Film, wo Superman nicht fliegt, ist so ein bisschen...
Ist halt was anderes, ja.
Ja, ist halt nix. Oder? Ja. Also ich meine, genau, also das macht er dann auch tatsächlich nicht, aber er macht einen Haufen andere Sachen, die ich wirklich nicht verstehe. Also es klingt wie so eine Kevin-Smith-Komödie. Kevin Smith hat auch mal gesagt, er kann eigentlich nur Dialog schreiben.
Mhm.
Und das ist das Gegenteil von einem Superman-Film. Mhm. Bei Superman, wenn es bei Superman um ein was nicht geht, dann um gute Dialoge halt. Ja. Und hier geht's halt, also es liest sich wirklich, dieses Drehbuch liest sich wie so eine Kevin-Smith-Komödie. Also dieser Brainiac ist auch wieder da, aber der hat diesmal einen Sidekick, der L-Ron, L-Ron.
Wie L-Ron Hubbard.
Genau, L-Ron Hubbard, Scientology-Gründer. Genau, er macht da quasi nebenher so eine Ironiekiste mit Scientology auf. Ja. Was mir auch gut gefällt, ist, Brainiac kommt auf die Erde, weil Lex Luthor ins Weltall gefunkt hat, dass er hofft, dass irgendwelche Außerirdischen kommen und Superman quasi für ihn platt machen. Und
hallo.
Also das Lustige daran ist, dass Brainiac tatsächlich drauf diese Nachricht empfängt und dann zur Erde fliegt. Und dann, ich liebe ja diese Momente, wo so Superschurken überlegen, wie sie jetzt den Superhelden umbringen oder wie sie ihren fiesen Plan irgendwie auspacken. Und hier gibt es einen besonderen Moment, weil es tatsächlich ist, diese beiden Leute setzen sich jetzt zusammen wie so eine Art Superschurken-Think-Tank und überlegen sich überhaupt erst so, Superman ist leider unkaputtbar, was machen wir denn jetzt? Und hier geht's nämlich, und das ist das eine, was ich an diesem Kevin-Smith-Drehbuch liebe, es gibt kein Kryptonit da drin halt. Ja?
Ah.
Es gibt stattdessen eine andere Idee. Und auch da haben wir mal etwas vorbereitet. Lex Luthor und Brainiac sitzen zusammen bei Lex Luthor im Büro und Lex erklärt Brainiac, was er für ein Problem damit hat, Superman umzubringen.
Ich habe alles versucht. Schusswaffen, Messer, Handgranaten, Raketen. Ich habe ihn sogar in ein Becken voller Haie werfen lassen.
Diese Welt bekommt doch ihre Energie durch das Licht eines fernen Sterns.
Namens Sonne, ja? Die Sonne.
Auch Krypton hatte eine Sonne. Eine rote Sonne.
Ja, und?
Ja, und dann hält sich Brainiac zwei Finger an den Kopf wie eine Pistole und Lex versteht auf einmal, worauf Brainiac hinaus will.
Boom!
All mein Geld. Alle meine Ressourcen. Alle Technologien meiner Firma stehen dir zur Verfügung. Wenn du damit Superman töten kannst.
Warte mal, Moment. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es kapiert habe, tatsächlich. Also die Sonne.
Er will die Sonne irgendwie wegmachen, ja. Also.
Aha, also die Sonne kann Superman...
Genau. Also für alle Nicht-Fans hier nochmal die Erklärung. Superman ist deswegen überhaupt erst so super stark, weil die Sonne hier bei uns... Also auf der Erde quasi, in unserem Sonnensystem, die ist ganz anders als die Sonne bei ihm daheim auf Krypton, weil die ist hier nämlich gelb und dort rot.
Mhm.
Und daher kommt irgendwie seine Macht. Also der Superman war quasi auf Krypton ganz normal als Baby.
Mhm.
Und die Eltern von Superman hatten auch keine Superkräfte, sondern die waren so wie Menschen hier. Aber durch die Strahlung unserer Sonne wird Superman so super.
Also wenn seine Eltern mitgekommen wären, hätten wir eine ganze Superman-Familie.
Total.
Ah, ich verstehe.
Die Idee von diesen beiden ist jetzt, okay, von der Sonne kommt Supermans Macht. Also wenn man jetzt die Sonne blockiert, ist die Macht weg.
Aber jetzt fliegt ja Superman auch nachts. Also wenn er gar nicht bestrahlt wird und auch wahrscheinlich bei schlechterem Wetter, oder? Ist Superman bei Wolken?
Ja, es ist ja genau, es ist ja nicht so, dass er jetzt Photosynthese betreibt.
Das wäre toll, wenn er das könnte.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass es logisch ist. Wie gesagt, dieses Kevin-Smith-Skript ist auch halbwegs bescheuert. Und also auf jeden Fall, was dann passiert ist, die beiden entwickeln eine Raumsonde, den sogenannten Shadowcaster, und blockieren damit die Sonne. Und Superman wird so verwundbar.
Mhm.
Das einzige Problem ist, diese Geschichte mit der blockierten Sonne, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Ganz genau.
Ne? Genau, ist von den Simpsons geklaut. Also man weiß ja, dass Kevin Smith ziemlich viel kifft und wahrscheinlich hat er einfach die Woche vorher völlig bekifft die Simpsons gesehen und sich gedacht, wow, das ist jetzt meine Idee. Also das ist wirklich so, ich kann es mir nicht anders erklären. Es gibt diese Stelle, das ist aus einer Simpsons-Folge, die kam das erstmal etwa 2 Jahre, bevor Kevin Smith dieses Drehbuch geschrieben hat. I call this enemy the sun. Da blockiert Mr. Burns die Sonne. Since the beginning of time, man has yearned to destroy the sun. I will do the next best thing. Block it out.
Good God. Imagine it, Smithers.
Electrical lights. Ja, ist halt schon verbraten, die Idee, ne?
Ja, und Kevin Smith behauptet, die Leute bei dem Studio Warner Brothers, die wären auch total begeistert gewesen und jeder hätte ihm immer signalisiert, wie cool alles ist. Aber in Wirklichkeit haben die im Hintergrund schon daran gearbeitet, das komplette Team auszutauschen. Und die haben sich schon einen neuen Regisseur und einen neuen Drehbuchautor geholt, der übrigens als erstes angemerkt hat, warte mal, habe ich das nicht bei den Simpsons gesehen? Halt, ja? Und oh, der Regisseur ist Tim Burton.
Oh, also einer der, was soll man sagen, also auf jeden Fall einer der besten Regisseure wahrscheinlich, die es je gegeben hat. Einer, der eine sehr eigene Handschrift hat, der diese wundervollen Außenseiterfilme gemacht hat.
Genau, bei dem ist ja alles immer ein bisschen weird. Also genau. Edward mit den Scherenhänden oder in dem Fall zu diesem Zeitpunkt in den 90er Jahren, da hatte er ja gerade Batman neu erfunden. Also auf jeden Fall, Tim Burton legt jetzt also los. Kevin Smith ist irgendwie raus, gibt irgendwie einen neuen Drehbuchschreiber, neues Team. Es wird auch schon wirklich viel Geld ausgegeben. Die fangen an, so Sets zu designen und Kostüme. Und dann gibt es eine Nachricht, die total einschlägt, auch in Hollywood und überall, nämlich wer der neue Superman sein soll. Und
es ist Tim Burton, also muss es Johnny Depp sein.
Nein, es ist Nicolas Cage.
Oh, ein Schauspieler, der ja jetzt völlig rehabilitiert wird, ne? Nachdem man jahrelang auf ihm rumgehackt hat, dass er eigentlich gar nichts kann. Jetzt kenne ich ganz viele Film-Nerds, die sagen, Nicolas Cage ist quasi der Erfinder einer neuen Art. Also der ist der beste Schauspieler, den es je gegeben hat. Also weil er so drüber ist, ne? Und so anders. Und ich bin auch relativ begeistert von Nicolas Cage.
Ja, und ich hätte mir vor allem den sehr gut als Superman vorstellen können. Weil
muss
der
muss ja nicht viel machen.
Ja, aber vor allem man muss, also ganz ehrlich, durch die schiere Präsenz wäre der schon so anders gewesen. Es gibt diese Fotos von ihm in dem Superman-Kostüm und man muss sich das echt vorstellen. Nicolas Cage ist jetzt nicht der allergrößte, dann hat er diese hohe Stirn halt, ja. Der hatte dann so halblange schwarze Haare zu diesem Zeitpunkt und sah echt so ein bisschen slick aus.
So wie ein Con-Air, oder? So.
Und dann halt dazu dieser Superman-Anzug. Das ist so ein bisschen, man denkt sich so, ist das Ironie oder ist der ein bisschen fertig? Oder also so, das wirkte so ein bisschen, also es war sofort interessant, fand ich. Also, und dann legen die total los, also Special Effects werden entwickelt, Skript wird weitergebracht, also weitergeschrieben, Schauspieler gecastet, alle kriegen so einen fetten sogenannten Pay-or-Play-Deal, also das heißt, Burton und Cage kriegen 5 Millionen Dollar garantiert, egal ob der Film gemacht wird oder nicht, um die eben an dieses Projekt zu binden. Und man denkt natürlich, also was soll jetzt, also die haben Millionen ausgegeben, die haben Special Effects entwickelt, die haben Cage, die haben Burton, was soll da passieren? Und 3 Wochen bevor es losgeht, sagt dann Warner Brothers, ach nee, wir machen es doch nicht.
Warum?
Man kann sich das fast nicht mehr vorstellen, was das für eine Zeit war damals für diese Firma, für dieses Filmstudio Warner Brothers. Die machen einen Misserfolg nach dem anderen. Also die machen quasi, die bringen 10 neue Filme raus und alle sind Flops. Und dann haben sie einfach einen Wahnsinnsangst vor diesem Superman, der einfach so teuer wäre. Das heißt, also der kann schief gehen, aber der kann gut laufen, aber so oder so ist das finanzielle Risiko einfach gigantisch.
Also weil besser 10 Millionen ausgegeben und dann Deckel drauf.
Genau.
Als noch weiter.
Genau, weil, wie gesagt, du kannst einen Superman-Film nicht billig machen, allein wegen den Spezialeffekten. Ich glaube ja auch, und viele Beteiligte haben das auch in Interviews gesagt, dass die Leute bei Warner Brothers am Anfang gedacht haben, oh geil, Tim Burton, der war ja so erfolgreich mit dem Batman-Relaunch und überhaupt, der ist ja irgendwie so cool. Und irgendwann haben sie halt dann einfach doch gemerkt, dass der für Superman vielleicht nicht die richtige Nummer ist. Weil Batman ist ja per se auch ein bisschen, den kann man ja leicht düster machen sozusagen.
Ja, und Gotham weird, ist einfach schon mal
Gotham
düster.
Gotham ist ein anderer Ort.
Als Metropolis.
Metropolis, ja. Wo alles so immer so schön hell und straight ist halt. Und auch Superman, wo alles halt immer so, ja, so gerade aus ist.
Hätte man jetzt aber auch schon ein bisschen vorher wissen können, bevor man Tim Burton holt, oder?
Das stimmt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass da auch Leute Entscheidungen treffen dürfen für eine Zeit. Also dieser John Peters zum Beispiel, der hat ja Tim Burton geholt.
Dann wieder Haare gemacht.
Nee, aber dann wurde ihm halt dann von Leuten, die noch weiter oben sind, irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt ist dein Spielchen hier vorbei. Also.
Und was passiert denn jetzt mit diesen ganzen herrlichen Superman-Ideen? Also geht's da irgendwie weiter? Weil, also es gibt ja danach Superman-Filme, also irgendwann kommen sie ja wieder zurück. Haben die irgendwas damit zu tun?
Naja, wie soll man sagen? Also 2006 gab es ja dann tatsächlich dann diesen Film, der irgendwie eigentlich noch von der gleichen Crew ist. Also John Peters ist da, glaube ich, schon noch beteiligt. Und es geht so ein bisschen noch, also Superman stirbt nicht, aber Superman war weg. Also der ist Superman, nicht Superman Reborn oder Superman Lives, sondern der ist dann Superman Returns. Und da geht es auch um diese Frage, wo die auch diese Comicserie damals thematisiert hatte. Was passiert mit der Welt, wenn Superman weg ist. Nur, dass er halt nicht stirbt, sondern irgendwie Urlaub im Weltall macht oder sowas. Nein. Also er sucht nach den Resten von Krypton oder irgendein Hanebüchner Schwachsinn, wo es eigentlich nur darum geht, zu zeigen, was passiert, wenn Superman weg ist, ohne dass man Superman gleich umbringen muss, weil man anscheinend gemerkt hat, dass man ansonsten so Probleme hat, wie was ist mit Supermans Leiche etc. Genau. Und sonst ist wirklich da nicht viel drin. Auch in den beiden, die danach kamen, dieser Superman-Reboot der letzten Jahre, da ist höchstens so dieses Ding des Selbstzweifels Superman mehr als Alien, Superman als jemand, der nicht so richtig reinpasst und so weiter. Also so graduell ist schon was drin davon, aber
nicht
von der Story
Psychiater.
Her überhaupt nicht. Nee, es geht auch nicht zum Psychiater halt, genau. Und ich muss sagen, als ich mir jetzt Batman vs. Superman nochmal angeschaut habe von den neueren, der war okay, weil Batman vorkommt.
Mhm. Aber Ben Affleck.
Ja, eigentlich ist er auch bescheuert. Also, ja. Eigentlich ist er auch, also ich glaube, ich hatte so viele Superman-Filme vorher gesehen, dass ich den dann vergleichsweise okay fand.
Wenn ihr irgendwas von Klaus Uhrig wollt, jetzt ist euer Moment, er ist gebrochen. Jetzt könnt ihr ihm irgendwas hinlegen und er schreibt, wir haben ihn mit Superman weich gekocht. Vielen herzlichen Dank für Superman Reborn, Superman Still Lives und Superman und das Spinnenmonster. Das war nie im Kino. Und wenn euch nie im Kino gefallen hat, dann sagt's natürlich bitte euren Freunden weiter und lasst uns eine Bewertung da, schreibt vielleicht noch ein paar liebevolle Zeilen, wir freuen uns über alles und natürlich auch über E-Mails nieimkino@br.de, also in einem Wort nieimkino@br.de und vor allem abonniert uns, denn wir haben ja noch Großes vor. Nie im Kino ist ein Podcast von Bayern 2, der auf die Ewigkeit ausgelegt ist und produziert haben das Ganze Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Christian Jungwirth und Burkhard Dabinus waren die Schauspieler in den Szenen. Ich war, bin und bleibe für immer Christina Wolf. Und jetzt bitte eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Für jede 5-Sterne-Bewertung pflanzen wir einen Baum.